Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Sparprogramm von Finanzminister Eichel für den Etat 2000 nimmt weiter Gestalt an. Für die Eckdaten, Kürzungen um insgesamt 30 Milliarden Mark und den Verzicht auf eine Mehrwertsteuererhöhung erhielt der Minister heute die Rückendeckung der Fraktionen von SPD und Grünen. Zu Einzelheiten des Pakets äußerte sich Eichel noch nicht. Sie sollen kommende Woche in einer Koalitionsrunde festgezurrt werden, bevor Ende des Monats das Kabinett entscheidet. Am 2. Juli will der Minister dann dem Bundestag sein Sparprogramm in einer Sondersitzung präsentieren.
Eine Spende für die Kosovo-Hilfe. Der Finanzminister auf dem Weg zur SPD-Fraktion, um Unterstützung für seine Sparbemühungen zu werben.
Haben alle ihre Hausaufgaben gemacht.
Also Sie kriegen die 30 Milliarden zusammen?
Das ist eine richtige Teamleistung, ja.
Hans Eichel gab sich zuversichtlich, obwohl er sich mit Rudolf Scharping über die Kürzungen im Verteidigungsetat noch nicht geeinigt hat.
Nein, wir sind im Gespräch. Es ist noch Zeit, der 30.6. kommt doch erst.
Er kämpft um seinen Etat, der von den Kosten für den Kosovo-Einsatz nicht mehr belastet wird, weil die jetzt in einem Einzelplan gesondert veranschlagt werden. Die SPD-Fraktion sollte heute beruhigt werden, den Schrecken vor den Sparplänen verlieren, ohne Einzelheiten zu erfahren. So wurden am Ende zwei Grundsätze verabschiedet.
Das Sparziel von 30 Milliarden D-Mark muss erreicht werden und wird erreicht werden, um damit dann Zukunftsfähigkeit und Zukunftssicherung unseres Landes wieder zu erreichen. Und das Zweite, was wir beschlossen haben, es wird keine Mehrwertsteuererhöhung geben.
Rot-Grün will bei den angekündigten Einsparungen im Sozialbereich einfühlsam vorgehen. Bei den Renten sieht es nach einer Kürzung der Erhöhungen aus. Um Eckwerte für eine Rentenreform wird noch gerungen. Familien mit Kindern sollen durch höheres Kindergeld und einen Freibetrag entlastet werden. Einzelheiten noch offen. Die Eckdaten für eine Unternehmenssteuerreform werden noch diskutiert. Ziel ist eine Belastung von 35%. Welche Vergünstigungen zur Gegenfinanzierung gestrichen werden, ist noch offen.
Wir wären auch bescheuert, ich sage es ganz deutlich, wenn wir einer Öffentlichkeit, die nur darauf wartet, Details gegeneinander auszuspielen, die jetzt zum Fraß hinwürfen. Entscheidend ist das Gesamtpaket.
Nein, noch keine Details, die kriegen Sie alle am 30.06.
Wie beschrieb ein SPD-Mitarbeiter die Geheimnistuerei? Man kann nicht mit den Gänsen über die Gestaltung des Weihnachtsfestes reden.
Die Bundeswehr muss nach Ansicht von Verteidigungsminister Scharping mehr Soldaten für Kriseneinsätze wie im Kosovo bereitstellen können. Scharping kündigte heute an, noch vor der Sommerpause solle über eine Aufstockung des Kontingents von gegenwärtig 35.000 Mann entschieden werden. Die Armee müsse für neue Herausforderungen fit gemacht werden. Die Kosovo-Untergrundarmee UCK nutzt den Rückzug der serbischen Einheiten dazu, strategisch wichtige Positionen zu besetzen. Dabei gab es bereits zahlreiche gewaltsame Zwischenfälle. NATO-Sprecher Shea begründete sie mit dem Machtvakuum, das durch die noch nicht abgeschlossene Stationierung der KFOR-Truppen entstanden sei. Shea betonte, dass die Allianz auf einer Entmilitarisierung der UCK bestehen werde. Der Chef des russischen Sicherheitsrates Putin forderte die sofortige Entwaffnung der Untergrundarmee.
Serbische Armee, Polizei und paramilitärische Truppen auf dem Rückzug aus dem Kosovo. Sie müssen bis heute Nacht 0 Uhr alle jenseits der Grenze sein, also sich entweder nach Serbien oder Montenegro zurückziehen. Die Armee schweigend und die Paramilitärs mit verächtlichen, hässlichen Gesten, mit Trophäen und Schimpfwörtern vorbei an den KFOR-Truppen der Engländer machtlos. Und das lassen die Serben zurück. An der Straße von Pristina, 20 Kilometer nördlich nach Podujevo, Vrani Dol mit ungefähr 40 Häusern. Das ganze Dorf brennt noch immer. Nur wenige Kilometer von hier entfernt, das Dorf Kolje, ein Augenzeuge. Am 21. April, so berichtet Berisha, haben serbische Polizeieinheiten hier einen albanischen Flüchtlingskonvoi mit ungefähr 40 bis 50 Menschen aufgehalten. Und dann haben sie alle auf der Straße umgebracht. Sie haben die Leichen auf Anhänger geladen und dann hierher geschleppt. Dann haben sie versucht, sie zu verbrennen und eingegraben. Währenddessen stoßen UCK-Truppen der albanischen Befreiungsarmee weiterhin von KFORs unkontrolliert in die Gebiete und Ortschaften vor, die die Serben bereits verlassen haben. Wie hier im Ort Glogovac wurden sie von der Bevölkerung mit großartigen Gesten und Blumen empfangen. Sie stoßen in ein Sicherheitsvakuum und sind nach wie vor voll bewaffnet.
heute Morgen vor dem ehemals serbischen Offiziersclub von Prizren im südlichen Kosovo. Ein UCK-Mann regelt den Verkehr, Bundeswehrfahrzeuge inklusive. Diese Art von Präsenz der Kosovo-Befreiungsarmee unter den Augen der Bundeswehr ist zwar in keinerlei Abkommen vorgesehen, wird aber angesichts anderer, akuterer Probleme zunächst hingenommen. Die Bevölkerung nimmt dies als ein Zeichen des gemeinsamen Sieges mit der KFOR, insbesondere der deutschen Truppenteile über die Serben. Ein womöglich noch problematisches Missverständnis, vor allem weil die vereinbarte Entwaffnung noch auf sich warten lässt. Dies habe jetzt nicht höchste Priorität.
Es gibt eigentlich nur einen Bereich, wo wir einschreiten können. Das ist, wenn die UCK unseren Aufgabenbereich oder unseren Auftrag zu verhindern sucht.
Und es waren auch UCK-Leute, die die KFOR-Friedenstruppe nach Velika Kruša gerufen hatten, rund 10 Kilometer von Prizren entfernt. Vor 3 Tagen waren hier serbische Milizen abgezogen, jetzt fand man die deutlichen Spuren eines Massakers. Erst Spezialisten werden die tatsächliche Zahl der Opfer feststellen können. In diesem Haus müssen nach Angaben von Bundeswehrärzten mindestens 20 Menschen zuerst erschossen und dann darin verbrannt worden sein. Es sind nur noch Teile von Menschen zu erkennen. Vor 3 Wochen soll dies nach Berichten von Zeugen passiert sein. Der Schauplatz bleibt bis auf Weiteres zur Spurensicherung gesperrt.
Russland und die NATO wollen ihren Streit über die Kommandostruktur der KFOR-Truppen noch vor dem G8-Gipfel am Wochenende in Köln beilegen. Die russische Regierung kündigte an, bereits morgen würden in Helsinki Gespräche auf Ministerebene geführt. Russlands Armee schickte von Bosnien aus einen Versorgungskonvoi in das Kosovo. Er brachte Lebensmittel und Wasser zum Flughafen von Pristina. Den dort stationierten russischen Einheiten war der Proviant knapp geworden. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat erstmals den Rücktritt von Jugoslawiens Präsident Milosevic und dessen Regierung gefordert. In einer Erklärung der Kirchenführung heißt es, ein derartiger Schritt sei zum Wohle des Volkes. Die Verantwortung für die Zukunft des Landes könnten dann neue Politiker übernehmen, die sowohl für die nationale als auch die internationale Öffentlichkeit akzeptabel seien. Nahe der Grenzlinie zwischen Nord- und Südkorea im Gelben Meer haben sich Kriegsschiffe beider Staaten heute ein Seegefecht geliefert. Dabei versenkte die südkoreanische Marine mindestens ein nordkoreanisches Torpedoboot. Nach Angaben aus Seoul war es mit anderen Kriegsschiffen und einer Fischereiflotte in südkoreanische Gewässer eingedrungen.
Es ging ursprünglich um Krabbenfischer, denn die haben Saison. Und Nordkorea braucht Krabben als Exportgut. Deshalb waren die Kriegsschiffe gleich mitgekommen, um die Fischerboote abzusichern. Was folgte, war ein tagelanges Kräftemessen nach Angaben Seouls südlich der Demarkationslinie. Man habe mehrfach versucht, meldete Südkoreas Marine, die gegnerischen Boote abzudrängen. Am Ende standen mehrere in Flammen, mindestens eines wurde versenkt. Bilder davon haben die Militärs bisher nicht freigegeben. Der Sprecher beteuert jedoch, dass Nordkoreas Boote das Feuer eröffnet hätten. Wir haben, sagt er, nur zurückgeschossen. Krisengespräche am Mittag in den Grenzbaracken des UNO-Stützpunkts Panmunjom. Nach 1,5 Stunden wurden sie ergebnislos abgebrochen. Die Delegation des Nordens, hieß es, müsse sich erst mit Pyongyang beraten. Dort spricht man inzwischen von einem Amoklauf des Südens. Bilanz des Militärs in Seoul, mehrere leicht verletzte Matrosen. Zu den Verlusten des Nordens, womöglich bis zu 100 Toten, könne man nicht sagen. Die Nachbarländer, allen voran China und Japan, haben kurz den Atem angehalten. Wir hoffen, heißt es in Reaktionen, dass beide Seiten nun nichts mehr unternehmen, was die Lage noch verschlimmert.
Papst Johannes Paul II. Hat heute am 11. Tag seines Besuchs in Polen eine Messe in Krakau abgesagt. Der Grund ist nach Angaben seines Sprechers eine fiebrige Infektion. Ein Zusammenhang mit dem Sturz vor 3 Tagen, bei dem sich der Papst eine Kopfverletzung zugezogen hatte, bestehe nicht. In Krakau, seiner alten Bischofsstadt, warteten mehr als 1 Million Gläubige vergebens auf Johannes Paul. Die Coca-Cola-Affäre, Belgiens neuester Lebensmittelskandal, weitet sich über die Grenzen aus. In Rheinland-Pfalz ist heute verdächtige Importware sichergestellt worden. In den grenznahen Regionen ließen die Behörden Proben aus Coca-Cola-Produkten nehmen. Andere Nachbarländer reagierten mit Handelsbeschränkungen. Nach Tagen der Ungewissheit will die belgische Konzernzentrale jetzt den Ursachen für die Krankheitsfälle auf die Spur gekommen sein.
Seit heute Morgen liegen sie auf Halde, sämtliche Produkte des Getränkekonzerns Coca-Cola. Cola, Cola Light, Fanta, Sprite etc. Heute rief der Konzern in Luxemburg und den Niederlanden freiwillig Flaschen und Dosen zurück. In Belgien ist er seit gestern von der Regierung dazu gezwungen. In einer Eilverordnung ließ das krisengeschüttelte Innenministerium unter Luc van de Bosche nach Hühnern und Eiern auch die roten Flaschen aus den Regalen verschwinden. Großalarm. In diesem Hospital in Gent liegen seit Montag 44 Schüler, eingeliefert mit Übelkeit, Magen- und Kopfschmerzen. Seit Wochen häufen sich die Fälle des Cola-Syndroms. 2 Stunden, nachdem ich eine Dose getrunken habe, sagt dieses Mädchen, kriege ich auf einmal Herzrasen und Atemnot und sowas. Ja, und dann? Ja, dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und Blut abgenommen. Bei einigen der Opfer stellte man in den Folgeuntersuchungen Hämolyse fest. Das heißt, ihre roten Blutkörperchen waren angegriffen. Das ist nicht lebensgefährlich, aber auch nicht unbedenklich. Bei Coca-Cola musste man reagieren. Die 2 Fabriken in Belgien stoppten die Produktion. Aber die Erklärung zur Ursache der Erkrankungen ließ bis zum späten Abend auf sich warten. Die Gründe. Zum einen haben wir in der Fabrik von Antwerpen die falsche Sorte Kohlendioxid für die Reinigung unserer Flaschen geliefert bekommen. Zum anderen sind in der französischen Anlage von Dünkirchen bei mehreren Paletten Mittel gegen Pilze von außen auf die Dosen gelangt. Kohlendioxid hier, Pilzmittel da. Diese Regale mögen schnell wieder gefüllt sein. Ob das mit dem Vertrauen der Verbraucher auch so ist, bleibt dahingestellt.
In der Europäischen Union sollen die von Tierschützern heftig kritisierten Legebatterien langfristig verboten werden. Darauf verständigten sich die EU-Agrarminister. Nach ihren Vorstellungen soll nach dem Jahr 2012 nur noch eine Bodenhaltung oder die Aufzucht in sogenannten ausgestalteten Käfigen möglich sein. Diese müssen einer Henne mindestens 750 Quadratzentimeter Platz bieten.
Etwa 30.000 Krankenhausbeschäftigte aus ganz Deutschland haben in Berlin gegen die geplante Gesundheitsreform demonstriert. Vertreter der Gewerkschaften ÖTV und DAG rechnen mit einem Verlust von 18.000 Arbeitsplätzen. Die Beschäftigten litten schon jetzt unter überlangen Diensten, hieß es bei einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus. Es bestehe die Gefahr, dass Patienten künftig schlechter versorgt würden. Nach Angaben des Marburger Bundes fehlt den Krankenhäusern bereits in diesem Jahr 1 Milliarde Mark. Die Demonstranten forderten Gesundheitsministerin Fischer auf die geplante Einführung eines Globalbudgets zu verzichten.
Ein schwacher Euro, aber deutliche Kursgewinne für Aktien, das war heute die Entwicklung an den Börsen. Der Aktienindex DAX stieg um 74 Punkte auf 5.343. Der Euro fiel wieder unter die Marke von 1,04 Dollar auf den Kurs von 1,0392. Der Dollar verteuerte sich damit auf 1,8820 Mark. Die Zahlungsgarantie für Euro-Schecks läuft Ende 2001 aus. Banken sind dann nicht mehr verpflichtet, Schecks in Höhe einer bestimmten Summe einzulösen. In Deutschland sind das bis zu 400 Mark. Als Gründe nannte die Kreditwirtschaft, Euro-Schecks würden immer weniger genutzt und seien zu teuer.
Knapp ein Jahr nach dem Überfall deutscher Hooligans auf den französischen Gendarmen Nivelle hat er mit seiner Frau heute erstmals den Prozess in Essen besucht. 2 der 4 Angeklagten entschuldigten sich bei ihrem Opfer. Frau Nivelle berichtete dem Gericht über die schweren Gesundheitsschäden ihres Mannes. Nivelle ist seit der Attacke im Juni 1998 bei der Fußball-WM in Frankreich unter anderem auf einem Auge blind und schwerhörig.
Im Entführungsfall Hinze hat das Potsdamer Landgericht heute die Angeklagten Orloff und Serov des erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge schuldig gesprochen. Es verhängte gegen beide Freiheitsstrafen von 14,5 Jahren. Sie hatten 1997 den 20-jährigen Matthias Hinze verschleppt und in ein Erdloch gesperrt, in dem er erstickte.
Gestanden haben beide. Sergei Serov und Vyacheslav Orloff haben von Anfang an zugegeben, den 20-jährigen Matthias Hinze entführt zu haben. Seinen Tod aber, den hätten sie nicht gewollt. Das hielt ihnen dann auch das Gericht zugute, das mit seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb.
Ich denke, man kann hier nicht unbedingt von Erfolg oder Misserfolg sprechen. Zu berücksichtigen ist in jedem Fall, dass das Gericht der rechtlichen Wertung der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang gefolgt ist und auch im Schuldspruch. Das heißt, hinsichtlich des erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge. Eine Abweichung hat es lediglich im Strafmaß gegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte ja lebenslänglich beantragt, sodass wir letztlich prüfen werden, ob wir in die Revision gehen oder nicht.
Das Grab von Matthias Hinze. Im September 97 war der 20-Jährige von den beiden Angeklagten entführt worden. Lösegeldforderung 1 Million Mark. Mehrere Hundertschaften suchten wochenlang durch Kempten-Wälder und ehemalige GUS-Liegenschaften, vergeblich. Dieses Foto ist das letzte Lebenszeichen des jungen Mannes aus Geltow. In einem Erdloch, in dem die Entführer ihr Opfer versteckt hatten, war Matthias Hinze qualvoll erstickt. Das Belüftungssystem hatte nicht funktioniert. Fassungslos reagierten die Eltern von Matthias Hinze auf das Urteil. Sie waren als Nebenkläger in dem Prozess aufgetreten. Auch ihr Anwalt hatte lebenslänglich gefordert. Gegen das Urteil wollen sie Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. Juni.
Das Sonnenhoch Linda reicht von Spanien über Frankreich bis nach Deutschland. Das Islandtief kommt erst ab Donnerstag zum Zuge. Dann hat sich Linda wahrscheinlich wieder auf den Atlantik zurückgezogen und macht kühlere Luft- und Regenwolken Platz. In der Nacht bleibt es meist sternenklar. Im Südosten halten sich Wolken, die dem Alpenraum auch ein paar Regentropfen bescheren. Sonnenschein bestimmt auch morgen wieder das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Gelegentlich ziehen ein paar Wolken vorüber, doch Regen bringen sie nicht. In Alpennähe kann es am Nachmittag allerdings wieder kräftig gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. In Brandenburg heute Nacht bis 14, an der Küste und am Alpenrand 8, sonst 10 bis 12 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 18 und 25, im Südwesten bis 27 Grad. Der Donnerstag beginnt noch sonnig, doch am Nachmittag ziehen von Nordwesten Wolken mit Schauern und Gewittern ins Land. Freitag und Samstag sehr wechselhaft, wenig Sonnenschein und besonders im Norden Regenschauer.